Gott hat einen Plan für unser Leben, und zwar Vollendung. Und wir sind in einer harten Schule Gottes. Zuerst kriegst du Grundausbildung, wie beim Militär, und dann musst du die ersten 3 Monate, ja, da wird dir nichts erspart. Da, oder wie in der Lehre, du musst die Lehre durch, 3 Jahre. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da musst du also Dreck putzen, da musst du alles machen und aufräumen und so weiter. Gott hat ein Programm für unser Leben. Und er weiß, wie er uns anpackt, wo er bei uns ansetzt. Und zuerst einmal, bevor Gott uns gebraucht, und da musst du durch, demütigt er uns. Wenn er uns demütigt, macht er uns groß. Das ist also die Methode Gottes. Nur vorneweg, damit ihr wisst, wie der liebe Gott arbeitet. Ich lese Psalm 138, Vers 8. Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast bei mir. Psalm 138, Vers 8. Herr, vollende bei mir, was du angefangen hast. Wer das betet, entweder ist er wahnsinnig, entweder ist er bereit. Herr, vollende alles, was du dir vorgenommen hast mit mir. Weißt du, Herr, ich bin bereit jetzt. Ich trage mich jetzt ein in deinem Seminar. Das ist nicht Bibelschule, das ist nicht Theologiestudium. Psalm 138, Vers 8. Vollende alles, was du dir vorgenommen hast in meinem Leben. Vollende das, was du angefangen hast. Herr, vollende du. Gott zielt auf diese Vollendung und er sagt, gut, Johannes, wenn du willst, wenn du bereit bist, ich will dich unterrichten. Du suchst einen Lehrherr, einen Meister, einer, der sich auskennt, und der Herr kennt sich in alle Situationen aus, und er sagt, komm, ich nehme dich mit. Und du wirst vielleicht vieles nicht verstehen. Wenn Gott anfängt, dich zu belehren, wirst du vieles nicht verstehen. Du wirst immer die Antwort von Gott kriegen, Herr, was? Das ist doch nicht gerecht, das ist doch nicht göttlich, das ist doch nicht geistlich, das ist doch nicht biblisch, was jetzt passiert. Und Gott sagt immer, hernach wirst du es erfahren. Hernach, hinterher wird alles gut werden. Hernach wirst du alles verstehen. Aber am Anfang, wenn Gott anfängt, dich zu führen und zu leiten, da sagst du, es geht nicht. Gott, also das ist bestimmt nicht von dir. So, und die Herrlichkeit Gottes, wir wollen ja die Herrlichkeit Gottes sehen, ist schon Vorbereitung auf morgen. Du wirst Gott nie von Angesicht zu Angesicht sehen. Das verkraftest du nicht. Gott siehst du immer, wenn er vorbeigegangen ist. Hernach. So hinterher. Und du merkst, Mensch, das war Gott. So, was so alles der Herr mit uns macht und wie manchmal er so in uns in diese Schule, oder ich würde sagen, Schule vielleicht weniger, in die Mühle nimmt. Wie Gott uns in die Mühle nimmt oder in die Mangel nimmt. So, da musst du aber nur durch, sonst wirst du nicht glatt. Und sonst wird dein Leben nicht gerade. Da musst du hin. Und alle diese Kämpfe, alle diese Anfechtungen, alle diese Widerstände, all das, was so in dir ist. Und ich habe ja gesagt, der Teufel, der sitzt nicht irgendwo auf dem Dachgiebel oder Kirchturm, oder der Teufel ist da nicht irgendwo in der Luft. Gewiss, wir haben nicht mit Fürsten und Gewalten zu kämpfen, sondern mit Mächten, die in der Luft herrschen. Aber dann, wo ist die Luft? Manche haben Luft im Kopf, Luft im Herzen. So, diese Gedanken. Und das Böse ist in mir und das Gute ist in mir. Und deshalb, ich muss das eine runterdrücken und das andere hochdrücken. Das ist dieser Kampf, und dass der Herr immer Oberwasser hat, dass der Herr immer Sieg hat und dass der Herr immer das letzte Wort hat. Ich muss immer gucken, und ich muss den alten Menschen, den alten Adam immer unter Wasser halten, oder die alte Eva. Wir verstehen manche Menschenschicksale nicht und fragen, Mensch, wozu denn das alles? Die Märtyrer, KZ, Kriege, Katastrophen, Krisen und so weiter. Jemand hat einmal gesagt, Gott nimmt niemand zu sich auf, wenn er nicht vorher beim TÜV gewesen ist. Du musst beim TÜV sein. Und früher habe ich alte Autos gefahren. Immer so, wo die Gnade Gottes. Ja, ich habe immer Autos gehabt, wo ich die Hände auflegen musste, damit das überhaupt läuft. Oder mit Schraubenzieher anlassen, dass es wirklich auch mal anspringt. So, und ich weiß, wovon ich rede. Also Autos, die also Glaubensfahrzeuge waren. Und ich bin mal mit einem Auto zum TÜV gefahren. Ich habe fast den Nervenzusammenbruch gekriegt. Dann hebt er doch das Auto hoch und nimmt einen Hammer und klopft alles drauf. Und da bricht er tatsächlich durch die Bodendecke durch und sagt, so können Sie nicht weiterfahren. Weißt du, wenn er nicht so hart das Auto angepackt hätte, das Auto hätte bestimmt noch überlebt. Aber wahrscheinlich wäre ich auf der Straße gesessen. So, Gott geht manchmal ganz hart und brutal und grausam mit uns um, und wir sagen, Herr, du schneidest, guck mal, was bleibt von mir noch übrig? bin mal eine Straße entlang gefahren, da waren so Gärtner oder ja Grünflächenamt. Und was machen die? Mit der Kreissäge, die sägen ganze Äste durch. Und am Schluss waren nur noch kahle Bäume. Ich habe angehalten und gesagt, meine Herren, das ist Verschandelung der Landschaft. Also sie schneiden alles weg. Ich sage, es muss alles weggeschnitten werden. Dann gibt es nachher schöne, frische Triebe im Frühjahr. Das muss alles weg. Da musst du durch. Dass Gott das wegnimmt und das wegnimmt und das wegnimmt. Das ist unsere Schule. Da wird unser Wille gebrochen und was sonst noch alles passiert. Wir Menschen rechnen immer gerne so mit Positiven. Ja, wenn ich an Jesus glaube, dann Halleluja. Das ist immer stark. Aber wir verrechnen uns ganz massiv. Wir nehmen das Leben viel zu leicht auf die leichte Schulter. Und denken also, und dann sind, wenn etwas Negatives passiert, was wir nicht gerechnet haben, dann mit mir stimmt was nicht. Mein Glaube nicht oder ich stehe nicht so gut mit Gott und so weiter. Wenn ich nicht sofort das schnelle Geld mache, nicht sofort Erfolg habe, nicht sofort gebetet und schon, hätte ich schon gestern gesund sein sollen. Wenn es was kostet, wenn ich mich anstrengen muss und so weiter, dann merken wir, du, mein Glaube ist ganz falsch. Und wir haben als Gläubige, Geschwister, es tut mir leid, das habe ich selber, manchmal neige ich dazu, wir haben falschen Glauben, eine falsche Religion. Immer so schnell verfahren, ganz schnell. Herr, gebetet, Halleluja, Amen. Und schon hier ist meins. Aber durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen, Geschwister. Der Mann, der auf Sand baute, suchte auch ein bequemes, einfaches Leben. Und dann kam die Katastrophe. In der Bibel heißt einmal, alle Werke, die die Menschen tun, alles, was die Gläubigen tun insbesondere, muss durchs Feuer gehen, durchs Gericht. Und alles, was nicht verbrennt, dafür kriegt man Belohnung. Was bleibt? Also alles muss durchs Feuer, alles verbrennt und vor allem alles Ungeistliche verbrennt. Was ist ungeistlich? Nicht, wenn etwas ohne Grips gemacht wurde oder nicht klug genug gemacht wurde. Ungeistlich ist alles, was nicht vom Heiligen Geist gewirkt wurde, ist ungeistlich. Es kann noch so super intelligent sein, noch theologisch begründbar sein, noch biblisch belegbar sein, was nicht vom Heiligen Geist geboren ist. Nur das, was vom Geist geboren ist, das ist von Gott. Und es muss uns von oben gegeben werden. Ungeistlich und alles Ungeistliche verbrennt. Alles Ungeistliche kann die Prüfung Gottes, diesen göttlichen TÜV, nicht bestehen. Ist Stroh. Und deshalb, die Bibel sagt, ein jeder, worauf er baut, wenn er baut, soll zusehen, wie er baut und was für ein Baumaterial er verwendet. Stell dir mal vor, du baust ein Strohhaus. Und irgendwo zündest eine Kerze und dann einen Funke und schon alles brennt lichterloh. Und was war von der ganzen Arbeit? Was war dann von der ganzen Mühe? Was war von all dem, was du gesammelt und gewirkt und getan hast? Wir lesen in der Bibel, Johannes der Täufer, als er die Menschen tauft, sagte, hört mal, und wir wollen immer, der nach mir kommt, der wird euch mit Geist, und jetzt halte ich fest, mit Feuer taufen. Wir haben schon die Geistestaufe. Die Frage ist, hast du schon die Feuertaufe? Feuer ist immer Gericht in der Bibel. Feuer. Also wenn du die Feuertaufe erleben willst, das ist also Gericht in der Heiligen Schrift. Und da müssen wir durch. Wir müssen durch das Gericht Gottes. Die Heilige Schrift sagt, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet werden. Jeder muss also Feuerproben bestehen, muss durchs Feuer hindurch, muss Bewährungsproben bestehen. Ist das echt oder ist das Larifari? Ist dein Glaube echt? Wenn dein Glaube echt sein sollte, muss es sich bewähren in einer Tat, in einer Praxis, in einer Umsetzung, in einer Verwirklichung. Und jeder braucht die Feuertaufe, dass er als Bewährter rausgeht. Wir lesen von Elia. Weißt du, wir möchten gerne so wie diese großen geistlichen Helden sein. Wir lesen von Elia. Oh, er war ein Mensch wie wir. Er betet ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht. Und dann heißt es dort, beim Jakobus Kapitel 5, dann heißt es, das Gebet, wir lesen mit Luther oder hier als Protestanten, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. So steht es nicht in der Bibel, so steht es in der Übersetzung. Im Original heißt es, das Gebet eines Bewährten. Das Gebet eines Bewährten vermag viel, wenn er ernstlich ist, wenn es ihm was dran liegt, wenn er das haben will. Und ein Bewährter wird keinen Quatsch zusammenbeten. Ein Bewährter weiß, was er will. Ein Bewährter weiß, wie er das anwendet. Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll zu beten? Weißt du, ein Bewährter weiß ganz genau,
Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, kann er auch beten. Oder Herr, verschließ den Himmel, oder Herr, schließ den Himmel auf. Ein Bewährter weiß, was wo dran ist. So, weil er durch Tiefen gegangen ist und er wird keinen Jux machen. Er wird mit dem lieben Gott nicht spielen und den lieben Gott nicht als Hampelmann benutzen. So, das Gebet eines Bewährten. Das Leben ist voller Hürden, voller Hindernissen. So das Leben, und wir müssen durch diesen Hindernislauf, diese Probleme und uns bewähren. Als Gott mit Elia was vorhatte, hat er gesagt, Elia, verbirg dich am Bach Krit. Und jetzt, wir haben ja diese Tage gehabt von Moses, ihr wisst ja, das ist blöd, dieses Blöken der Schafe, was soll das? Das ist es doch, aber du musst diese Prozedur über dich ergehen lassen. 40 Jahre, Moses musste 40 Jahre in der Wüste beim Schwiegervater Jethro die Schafe hüten und immer dieses blöde Blöke sich anhören. Elia musste am Bach Krit sitzen und dann von diesen Aasgeiern sich versorgen lassen. Raben, so sehr fein, aber es waren Aasgeier, die irgendwo Kataver erwischt haben und das haben sie dann ihm abgelegt aus Dankbarkeit. Und er hat sie dann gestreichelt. Danke, ihr seid lieb. Ihr versorgt mich auf übernatürliche Art und Weise. Manche denken, es wäre ein Schnitzel gewesen von Ahabs königlicher Tafel. Ich glaube nicht, was? Gott erniedrigt uns. Bist du bereit, auch Aas zu fressen? Aus der Mülltonne zu leben? Puh. Halleluja. Bist du... Ja. Denn das war eine ganz tiefe Schule. Weißt du, wenn Gott uns schult, trainiert, geht er zuerst mal in die Tiefe. Bist du bereit, ganz tief runter? Und dann sagt er zu der Witwe, geh zu der Witwe nach Sarepta die nächste Halbzeit. Das eine hast du es gelernt jetzt mit den Raben. Bist zurechtgekommen, Raben sind unreine Tiere für die Juden. Raben sind Geier, Aasfresser. Man hat damit nichts zu tun und man sollte die meinen, darf man kein Opfer denen geben und sonst was oder Opfer bringen. Und jetzt noch viel schlimmer, geh nach Sarepta zu der Witwe. Von dort kommt die Isebel, die das ganze Volk verderbte, die Frau Ahabs, die Königin. Und so weiter. Und gerade zu den Heiden, geh ins Ausland. Aber bitte, Herr, aber siehst du, wie Gott uns schult? Wenn Gott uns führt, dann verlangt er Unmögliches von uns. Also für den menschlichen Geist unmöglich. Aber Gott will uns weiterführen. Gott will uns für was Besseres trainieren, ausbilden. Und wir müssen durch die Schule Gottes durch, wenn wir brauchbare Werkzeuge in seiner Hand sein möchten. Ich denke nur an Petrus. Petrus sagt, oh Herr, führe mich, segne mich, gib mir eine Vision, inspiriere mich. Und dann sieht er so ein Leintuch. Und da sind lauter Tiere, aber zu seinem Entsetzen als orthodoxe Jude, alles unreine Tiere. Geier, Schweine, Kaninchen, Kamele. Nimm, schlachte und iss, aber bitte, Herr, Teufel, hinter mir. Ich kann mir vorstellen, er dachte zuerst mal, Satan versucht ihn ja, satanische Verse wie bei Mohammed und so weiter. Satan hinter mir, aber nein, der Herr sagt, was ich gereinigt habe, das nenne du nicht gemein. Denn Gott wollte ihn hier umlenken und was schulen, dass er daher zum Cornelius geht und den Cornelius zum Herrn führt. Aber der wäre nie zum Cornelius gegangen, wenn Gott nicht ihm zuerst einmal in einer Offenbarung im Geist begegnet wäre, ihn dort erneuert hätte. Die Schule, die wir durchmachen, und diese Schule müssen wir durch, ist die Geistesschule. Geistesschule. Nicht Geisterschule und nicht Geisterstunde, sondern Geistesschule. Wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten lassen und der Heilige Geist geht nicht ausgetretene Wege oder ausgefahrene Wege oder Gleise, sondern der Heilige Geist führt uns neue Wege. Sind wir bereit, sind wir flexibel von Gott und so dirigieren und leiten zu lassen? Geistesschule. Oder zu der Geistesschule gehört auch, dass du in die Quarantäne kommst. Halbes Jahr am Bach Krit, halbes Jahr oder eineinhalb Jahre dann bei der Witwe und so weiter. Du wirst da entrümpelt, entsorgt in der Quarantäne. Oh Gott, also weißt du, ich möchte was tun, in mir brennt. Die Welt geht vor die Hunde. Draußen, da sind die Sünde, die müssen alle ins Reich Gottes reinkommen. Und jetzt muss ich da sitzen und einfach Däumchen drehen und auf den Herrn warten. Es kocht in mir. Das Feuer brennt, das Feuer des Heiligen Geistes, Herr. Ich muss evangelisieren. Und was macht der Herr? Warte, mein Kind. Warte auf meine Stunde. Es ist noch nicht so weit. Der Ahab ist noch nicht so reif. Kanaan ist noch nicht mit ihren Gottlosigkeit und ihren Sünden so weit. Die Ägypter, das Maß der Sünde ist noch nicht bis zum Himmel auf angestiegen und so weiter. Und warte, bis die Stunde Gottes kommt. Weißt du, und das gehört auch zur Geistesschule. Und du musst einfach in die Quarantäne 7 Tage und warten, bis es soweit ist. Bis es soweit ist, bis Gottes Zeit ist. Nicht, eure Zeit ist immer, sagt der Herr, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. So, Gott nimmt uns auf die Seite. Manchmal fragst du dich, mein Gott, warum? Weißt du, gerade wo ich so eine Vision habe, so eine Salbung, werde ich krank. Kriege die Flu. Schnupfen oder sonst was. Und gerade da, wo ich was sagen könnte, da ist mir nichts eingefallen. Gott nimmt uns auf die Seite. Ihr kennt ja sowas. Stehst du auf die Leitung. Kommst nicht durch. Oder alles ist gegen dich. Weißt du, aber Gott will uns, dass wir lernen, weißt du, ob du das sagst, und wenn du manchmal nichts sagst, dann benutzt Gott so, dass jemand anders das ganz anders macht und viel besser, als du das machen kannst. Also diese Schule Gottes ist, weißt du, Gott will dich gebrauchen, aber dann zieht er dich zurück, so wie bei Schachspielen, der Schachspieler, so Schachmeister. Gott ist der größte Schachmeister des Universums überhaupt. Weißt du, und er weiß ganz genau, und vielleicht zieht er die ganzen Bauern und alles ganze Vieh zurück. Verbirg dich. Versteck dich. Oder wie bei Dame, da wird alles geopfert zuerst einmal. Man muss einmal durchkommen. Und dann opfert der Herr alles, was noch kannst, und verlangt von dir alles, was du besitzt, opfere mir. Das ist nicht leicht. Du wirst entsorgt. Wir haben gestern von Ägypten gehabt, er führt uns raus. Manchmal ist das Klima ganz rau und da musst du durch. Stürme toben, die Wellen peitschen, du musst durch. Unten warten die Geier. Ich habe mal einen Film angeguckt von Pinguine, wie die ins Eis springen und unten sind die Bären und warten und diese jungen Pinguine und das Herz klopft, aber dann mutig rein. Gott erwartet manchmal, dass du mutig bist und hier durchgehst und sagst jetzt auf Gedeih und Verderb oder wie die Esther, komme ich um. Wir müssen lernen in der Schule Gottes, in dieser Geistesschule, dass wir in Vergessenheit geraten. Dass wir in Verlegenheiten geraten. All das gehört zu der geistlichen Ausbildung. Wir müssen das durch. Dass wir uns gar nicht so wichtig nehmen. Und dass die Welt auch ohne uns weitergeht. Dass wir verlassen werden. Und auch das ist ganz wichtig, dass wir das in unserem geistlichen Leben lernen. Dass wir uns von Menschen mehr oder weniger trennen. Von Institutionen uns trennen, von Organisationen uns trennen, vom Geld uns trennen, von Materialismus uns trennen. Was braucht der Mensch? Wie viel Erde? Glaube ich, Tolstoi hat es geschrieben. Wie viel Erde braucht der Mensch? Nur 2 Quadratmeter, wenn er überhaupt so viel braucht. Damit er auch Blumen links und rechts zur Dekoration stehen. Wie viel Erde braucht der Mensch? Und wir machen uns so wichtig. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber jetzt... Da musst du durch, so wie diese Pinguine, rein. Nein, haben wir noch nie gemacht. Aus dem Nest springen, alle Sicherheiten verlassen. Sich vom Vater, Mutter trennen. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist doch grausam. Wer nicht alles aufgibt, um meines Namens willen. Was das alles auch bedeutet. Jesaja 43, das ist ja nicht etwas Schöneres. Vers 2, und da möchte ich ein paar Gedanken nur rausziehen. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Weißt du, wir müssen durchs Wasser durch. Die Juden waren ja keine Seefahrer. Die haben See Genezareth, da sind sie schon bald untergegangen. Jordan. Wenn jemand in Israel von euch gewesen ist und am Jordan gewesen ist, das ist ein Rinnsal. Da ist unser Panke viel größer. Die Spree, das ist richtiger Fluss, will ich sagen, Jordan. Versteht ihr, was ich meine? Vom Wasser waren wahrscheinlich alles Nichtschwimmer, weil die ganze Zeit in der Wüste gelebt haben. Wo sollen sie da baden? Beduinen waren das. Wenn du durchs Wasser gehst, also ungewohnte Wege, gefährliche Wege. Natürlich, so für die Philister war das kein Problem. Oder für die Griechen, die Hethiter oder sonst was. Dies waren Seefahrer. Aber die armen Juden, die konnten nicht mit den Wellen umgehen, mit dem Sturm. Sobald der Boden schwankte, haben sie die Fische gefüttert. Versteht ihr mich? Wenn du durchs Wasser gehst oder übers Wasser gehst, ich meine das, wenn du durchs Wasser gehst, wenn du vor einem Problem stehst, wie die Kinder Israel einmal gestanden sind vom Roten Meer, wo es überhaupt nicht mehr weitergeht. Wenn du durchs Wasser gehst, es hat nicht gesagt, dass du das gehst, aber wenn du gehst, und dann musst du durch, und für Israel blieb nichts anderes übrig, du musst durchs Rote Meer, oder Schilfmeer, oder was es auch immer gewesen sein mag. Dann geht's weiter, wenn du durchs Feuer gehst, ist auch gefährlich, brauchst Asbestanzug, und jetzt musst du lernen, mit dem Feuer umzugehen. Wenn du durchs Feuer gehst, wie so ein Fakir, ein Guru oder ein Yogi, so auf heiße Kohlen, kannst du auf dem Feuer gehen. Weißt du, wenn ich so ein Fakir und so ein Guru sehe oder so Yogi, wenn er das öfters trainiert hat und immer wieder gemacht hat, ist nachher kein Problem, da geht er spazieren übers Feuer. Aber wenn du das erste Mal auf heiße Kohlen laufen musst oder auf Nägeln laufen musst, ich könnte das noch weiter, diese Stelle ausbauen und sagen, wenn du auf Nägeln laufst und Glasscherben laufst und gefährliche Wege gehst, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Also Gott sagt, also wir müssen Gefahren in Kauf nehmen. Das christliche Leben, das geistliche Leben, das göttliche Leben, das übernatürliche Leben ist voller Gefahren. Feuer, Wasser, Stürme, Ströme, Strömung, alles ist da. Wenn du durch Nöte gehst, sagt Gott, ich bin bei dir. Gott erspart uns nichts. Also das ist das. Ich dachte, wenn ich Christ werde, habe ich eine Versicherung gegen alle Unfälle, gegen alle Krisen und Katastrophen und so weiter. Im Gegenteil, dass ich kaufe mir und erhandle mir noch Katastrophen, Krisen und Nöte und die werden mir frei Haus oder Bestellung geliefert und die werde ich nicht los. Wenn du durch Mangel gehst, wenn du durch Angriffe gehst und wir müssen all das als Kinder Gottes durchmachen. Wer dazu zu feige ist, der braucht sich nicht zu bekehren. In der Bibel heißt es, Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Also wer Angst vor Wasser hat und Angst vor Feuer hat, Angst vor Stürme, Angst vor Kämpfe, Angst vor Mangel, Angst vor Anfechtung, Angst vor Anfeindungen, Angst vor Einsamkeit hat, braucht sich nicht bekehren. Der sollte lieber zu Hause bei der Mutti bleiben. Wir müssen unseren Ängsten mutig begegnen. Wir müssen da durch die Angst. Und ich musste mal im Keller als kleiner Junge, ich werde nie vergessen, das ist einer meiner frühesten Erinnerungen, so wo ich mich ein bisschen erinnern kann. Und mein Vater gesagt, jetzt hol es das und das. Und es war dunkel, aber ich habe eine Taschenlampe gehabt, jetzt gehst du in den Keller. Da habe ich gesagt, Vati, da gibt's Ratten, da gehe ich nicht hin. Ich sagte, da gehst du hin. Und mir blieb nichts anderes übrig, der ließ nach, der hätte auch selber gehen können. Aber nein, der schickt mich darunter, in die Hölle. Im Rachen des Löwen. Und ich habe mal irgendwo mal eine Maus gesehen, aber weißt du, aus der Maus habe ich eine Ratte draus gemacht. Das sind wir Menschen. Und vielleicht war es auch nur eine Katze. Aber auf jeden Fall, es war ein Biest. Ich gehe nicht hin. Und dann hat er gesagt, du gehst und du singst und du gehst vorwärts. Und dann bin ich reingegangen und dann, ich weiß nicht wie heute, ich weiß nicht, was ich gesungen habe, aber singend bin ich in den Keller rein und auch wieder das geholt, ganz schnell, so schnell geschnappt. Und dann raus. Und dann fragte mich, war es gefährlich? Ich habe gesagt, nee, gar nicht. Aber weißt du, und das nächste Mal, da war kein Räuber da. Oder da war kein Verbrecher da, der auf mich da gelauert hätte. Weißt du, man hat sich in der Dunkelheit, man hat sich da Forschung. Und wir müssen durch die Dunkelheit hindurch. Wir müssen durch das Reich der Finsternis hindurch. So wie früher, wie man von Berlin nach der Bundesrepublik fuhr, man musste durch diese Transitstrecke, man musste durch die DDR da durch. Und natürlich standen die überall an jeder Ecke mit der Kamera oder einfach aufgehalten und weh, wenn du da was falsch gemacht hast, bist gleich nach Bautzen gekommen. Weißt du, Gott hat einen sicheren Weg für uns, Transitstrecke. Und wir müssen durch diese Transitstrecke im Glauben, im Namen Jesu hindurchgehen. Dort wird uns nichts passieren. Wir müssen keine Angst haben. Wir dürfen nur keine Dummheiten machen. Wenn du auf der Transitstrecke Dummheiten machst, bist du gleich vom Fenster weg. Aber wenn du dich richtig verhältst, keinen Anlass gibst, keinen Anstoß gibst und so weiter, kommst gut durch. Aber du musst durch dieses Gebiet durch. Du musst durch die DDR. Damals, die es gegeben hat. Da musst du durch. Auf Gedeih und Verderb. Es gibt keinen Weg, oder du fliegst. Aber du musst da durch.
Und so möchte ich auch das geistliche Leben sagen. Wir müssen durch diese Welt. Deshalb sagt Jesus, seid klug und ohne falsch. Seid klug wie die Tauben und ohne, nein. Ja, seid klug wie die, ohne falsch wie die Tauben. Seid klug. Und ich schicke, sagt er, und ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich muss mir vorstellen, so ein Schaf. Aber ich habe jetzt ein paar Gedanken mir zum Wolf und Schaf gemacht. Die Wölfe fressen gesunde Schafe nicht. Die kriegen sie gar nicht. Nur kranke Schafe. Nur Schafe, die sich von der Herde distanzieren, die nicht bei der Herde sind. Diese werden Opfer der Wölfe. Und der Wolf jagt so lange, bis da ein Schaf den Geist aufgibt oder hinkt oder stolpert oder nicht aufpasst. Und dann ist es von der Herde weg und dann wird es plötzlich da irgendwo isoliert. Und da beginnt das Verderben. Der Teufel versucht, die Menschen zu isolieren, nicht mehr in die Versammlung gehen, nicht mehr beten, nicht mehr singen, nicht mehr Gottes Wort hören. Isoliert die Menschen und die kommen so langsam in der Hand des Wolfes. Seid klug und ohne falsch und wie Schafe mitten unter die Wölfe, komm durch. Weißt du, du sollst dem Wolf die Zähne zeigen. Der wird schon Respekt vor dir bekommen. Umdrehen. Ich gucke gerne so manchmal Sonntagnachmittags, wenn es gibt, es gibt leider nicht mehr so viel. Für Tierfilme, ich mag das, mit meinen Kindern habe ich das gerne angeguckt, so Tierfilme. Und da sehe ich noch, wie ein Wolf von einem Schaf, Mutterschaf, das junge Schäflein schnappen wollte. Da dreht sich die Mutter und verteidigt das kleine Schäfchen, dreht sich und geht auf den Wolf zu und der Wolf dreht sich um und dann wieder zurück zur Herde. Du musst dem Teufel widerstehen, fest im Glauben. Und Gott lehrt uns, du musst dadurch dem widerstehen, fest im Glauben. Und wie macht man das? So, wenn du durchs Wasser gehst, wenn du durchs Feuer gehst, wenn du durch Nöte gehst, wenn, gehst du das überhaupt? Bist du bereit zu gehen? Oder hast du Angst? Jesus sagt, ich schicke euch. Wenn du da durch musst, und dir nichts anderes übrig bleibt. Weißt du, es gibt Situationen, und wie Gott uns schult, da bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als nur dieser schmale Pfad. Entweder gehst du oder verreckst. Schaffst du oder schaffst nicht. Und wenn du es wagst im Glauben, und Glaube ist ein Wagnis, dann musst du durch. Wenn du keinen anderen Weg mehr hast, wenn dir nichts mehr anderes hilft, dann hilft dir Gott. Aber solange du noch immer so eine Hintertür offen hast, solange du noch irgendwo ausweichen kannst, kann Gott dir nicht so absolut helfen, wie er helfen möchte. Wenn du deinen Weg siehst, hier muss ich durch, dann solltest du alle Register ziehen, dann solltest du sagen, alles in dir mobil machen und sagen, Gott, steh mir bei, in deinem Namen werden wir jetzt auf die Riesen zugehen. Weißt du, wir lesen vom David, wie leicht er das gemacht hat, so beschwingt mit seiner Schleuder. Aber sein Herz klopfen, du musstest sehen, was alles gewesen ist. Du musstest zuerst einmal lernen. Dann musst du durch. Du hast jetzt gesagt, ich gehe auf den zum Goliath und jetzt zuerst probiert er die Rüstung. Nee, das ist nichts. Dann probiert er so und dann sagt er, ich gehe im Namen des Herrn. Und dann geht er im Namen des Herrn und erlebt diesen wunderbaren Sieg. Und wir müssen mutig werden. Und wir müssen auch flexibel sein, auch uns blamieren, von seinen Brüdern auslachen lassen. Der ist ein Kriegsmann von Anfang an und du bist ein Hirtenbub. Du musst durch. Du hast nicht einmal ein Schwert, wie willst du dem Kopf abhauen dem? Weißt du, auch sich keine, derjenige, der mit Gott geht, macht sich über den nächsten Akt seines Glaubens oder nächste Reaktion keine Gedanken. Das ist eigentlich Blindheit. Aber das ist ein geistliches Sehen. Gott wird mir schon helfen. Gott wird schon sorgen. Und so wie beim Abraham, Gott wird schon ein Opfertier sich sorgen und sich ausersehen und so weiter. Kein Problem. Wir müssen also lässig werden, wenn wir hier mit Gott wandeln wollen. Wir müssen lässig werden. Kein Problem. Du sollst öfter sagen, kein Problem. Wenn du Probleme siehst und nichts mehr anderes wie nur Probleme siehst, dann sag nur, kein Problem. Mach so wie der Billy, das es immer so schön gemacht hat. Kein Problem. Kein Problem. Wink ab. Wink deinen Problemen ab. Ignoriere deine Probleme. Kein Problem. Für Gott ist kein Problem. Er sagt, mein ist Gold und Silber. Mein ist alle Gewalt. Oder mir ist gegeben alle Gewalt. Kein Problem.
Für Gott kein Problem, für dich natürlich Katastrophe. Aber für Gott. Du musst die Dinge mit Gottes Augen sehen. Du musst die Dinge betrachten, wie Gott sie sieht, nicht wie du sie siehst. Du siehst sie wie Ameise. Oh, der Elefant für die Ameise. Katastrophe. Ein Druck und schon alles weg. So. Dir bleibt nichts erspart. Und ich frage mich manchmal, mein Gott, was mutest du alles deinen Kindern zu? Königskinder haben eine ganz harte Ausbildung. Gotteskinder noch härtere. Die werden gedrillt. Und du musst durch. Ich bewundere die Königskinder da in England. Wie hart ihre Schule ist. Marine. Und die sagen, erst recht. Wir wollen alles. Wir lassen uns nichts nehmen. Wir wollen diesen Drill. Und diese extra Schule, diese extra Elite-Schule. Wir wollen das durchziehen. Königskinder, Gotteskinder. Wir wollen das durchziehen. Da musst du durch. Da werden niemand was erspart. Und ich sag dir ja, wenn du mit Gott lebst, dir werden keine Fehler erspart. Du wirst Fehler am laufenden Band machen. Und nicht nur ins Fettnäpfchen langen, sondern in Ölfass gleich. Verständlich da platschern im Ölfass. Nicht nur Fettnäpfchen. Wenn du mit Gott lebst, und ich sag dir, wir werden ja nur klug aus den Fehlern, die wir machen. Wir werden nicht klug von weisen Sprüchen. Wir werden klug aus Fehlern. Und unsere Erfahrung sammeln wir nur aus Fehlern, nicht aus frommen Sprüchen. Deshalb vergiss die ganzen Bibelsprüche. Weißt du, die sind gut so als Tröstung und Salböl und sowas. Aber was du brauchst, sind Dummheiten und Fehler, um klug zu werden. Petrus, Herr, bist du's? Heiße mich, zu dir zu kommen. Und dann, wunderbar, oh Herr. Johannes, guck mal. Ich kann auf Wasser gehen und du bist Angsthase? Hast kein Glauben, kein Gottvertrauen. Wo ist dein Glaube? Oh, und dann kommt so eine kleine Brise und Petrus gluck, 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 gluck. Wo ist er geblieben? So schnell vom Fenster weg. Ich denke, heute Abend ist so wichtig, dass wir nicht aus der Schule Gottes laufen, auch wenn wir Fehler machen. Du trocknest wieder, kein Problem. Du trocknest. Keinem werden Zweifel erspart. Je mehr du zweifelst, desto besser kannst du nachher glauben. Ich bin als Prediger, was ich hier sage. Und ich spreche aus Erfahrung. Und ich glaubte auch am Anfang, als ich zum Glauben kam. Weißt, man hört Zeugnisse nur von Helden, Siegern und Gewinnern. Aber du hörst nicht die Täler von den Tälern, wo sie dazwischen durchgemacht haben. Man sieht immer nur die Bergspitzen. Aber vor jeder Bergspitze ist ein ganz tiefes Tal oft. Und je höher die Berge sind, desto tiefer sind die Täler. So, und wir gucken immer nur auf die Bergspitzen, diese glitzernden und glänzenden Gestalten. Aber schau auf die Täler und alle Gläubigen, alle Großen haben Tiefen durchgemacht. Zweifel. Je größer der Zweifel, desto stärker der Glaube. Keinem werden Kämpfe erspart. Und wir müssen unserer Lage bewusst werden. Harte Zeiten müssen wir durchgehen. Und die Zeiten werden noch härter. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde sogar kein Mensch selig werden, steht im Wort Gottes. Also es bleibt nichts erspart. Uns bleiben Verleumdungen nicht erspart. Weißt du, jetzt eigentlich, wir als Kinder Gottes hier in Europa, in Deutschland, also so schön zu glauben, wie wir jetzt heute glauben können, in Freiheit versammeln wir uns, keiner stört uns, keiner zeigt uns den Vogel und weh, wenn er das tut, wird er gleich angezeigt. Also wir werden toleriert, werden akzeptiert und was weiß ich alles. Uns geht's gut. Keiner von uns erleidet irgendwie so Verfolgung, dass er ausgepeitscht wird, dass er deswegen wegen seinem Glauben ins Gefängnis kommt, es sei denn, er macht was falsch. Aber sonst, normalerweise, wir haben Freiheit. Aber ein paar hundert Jahre davor war in Europa nicht so. Und woanders auf der Welt ist es nicht so gewesen. Und es gab noch nie so viele Märtyrer, wie in dem letzten Jahrhundert gegeben hat, weltweit. Woanders Verfolgung, und es werden immer noch Christen verfolgt. So, wir haben sehr viel Freiheit. Aber wir haben geistliche Verfolgung. Geistliche Verleumdung. Und wir müssen mit Verleumdungen umgehen können, denn das wird uns nicht erspart. Milchapostel, das war ich schon mal. Weil ich gesagt habe, ich trinke mal Milch statt Bier und in Bayern und wollte ein bisschen so Zeichen setzen. Und dann haben sie gesagt, weißt du, das ist ein Milchapostel. Oder wir haben auf der Straße Musik gemacht. Und gesungen mit Gitarre und Mandoline damals und Banjo und so weiter. Dann kommt doch jemand am nächsten Tag ins Geschäft. Sagen Sie mal, in was für ein Klimper des Vereins sind Sie? Was ist so ein Stich, wenn du hörst, du denkst, du machst eine schöne Musik, aber die sagen Klimper des Vereins. Aber damit musst du leben. Das muss dir wie Wasser bei der Gans runtergehen. Ignorieren. Und das gehört auch zur geistlichen Ausbildung, dass wir lernen, Dinge zu ignorieren, hier rein, da raus. Und gar nicht so zu Herzen nehmen. Der Herr sagt, ich bin dein Schild und dein Schirm. Weißt du, das kommt alles an uns ran. Uns bleibt nichts erspart, aber es darf nicht durch. Das ist kugelsicher. Wir brauchen eine kugelsichere Weste. Du wirst angegriffen. Weißt du, es tut dir schon weh, wenn du hörst, klimpert es für einen. Oder, weißt du, es gibt noch Betbruder, Betschwester. Es ist noch harmlos alles. Es gibt noch schlimmere Sachen. Dir wird Kritik nicht erspart. Wie geht ein Mensch mit Kritik um? Kannst du mit Kritik leben, wenn du kritisiert wirst, in die Pfanne gehauen wirst? Niemand bleibt Hass erspart. Du wirst gehasst. Jesus sagt, ihr werdet von allen Völkern gehasst. Und am schlimmsten werden die Christen von Juden gehasst. Von Pharisäern, von Schriftgelehrten, von Pietisten. Je frömmer die Menschen sind und nicht in Gott sind, desto mehr hassen sie die wahren Gläubigen. Was? Du bildest dich was Exklusives, was Besseres zu sein? Je frömmer die Menschen sind, dir bleibt kein Ärger erspart. Dir bleibt auch kein Schmerz. Weißt du, der körperliche Schmerz ist vielleicht nicht das Schlimmste. Viel schlimmer ist der seelische Schmerz, wo Menschen einem zufügen. Wo die plötzlich sagen, die sagen dir nichts. Weißt du, und die Leute sind, das Schlimmste ist, wenn die nichts sagen, sich so automatisch von dir zurückziehen und sich anderen zuwenden und dich stehen und sitzen lassen. Das tut einem so weh. Und da musst du durch diese Schule. Und dann musst du doch sagen, wollt ihr auch noch weggehen? Verstehst du, so wie der Herr Jesus. Der Herr Jesus hat das alles pur an seinem Leib erlebt, was wir als Christen auch tagtäglich erfahren und erleben müssen. Durch diese Jesus-Schule müssen wir durch. Jesus-Schule. Und die Jesus-Schule dauert 33 Jahre im Schnitt, 35 Jahre. So, da geht man durch und nachher geht's nachher himmelwärts. Jesus-Schule. Uns bleiben Enttäuschungen nicht erspart. Weißt du, Leute machen ein Versprechen, geben ein Versprechen und halten das nicht und vieles andere mehr und auch Enttäuschungen Gott gegenüber. Du hast Gott so lieb gehabt, hast alles gegeben, alles investiert und so weiter und er hat seine Gebete nicht erhört. Weißt du, wenn Menschen mich enttäuschen, machen mir nicht so viel aus, aber wenn Gott mich enttäuscht oder ich glaube, dass er mich enttäuscht hätte und nicht meine Wünsche sofort erfüllt hat und ich etwas länger warten muss. Weißt du, wenn es sofort heißt, zwischen ein Jahr und 40 Jahre und so weiter. Weißt du, da zu warten auf die Stunde Gottes, da bin ich so enttäuscht und sage, mein Gott, guck mal, man könnte so viel machen und ich muss warten. Warten und nochmals warten und nochmals warten. Uns bleiben Verluste nicht erspart. Dass uns Dinge aus der Hand gerissen werden, aus der Hand genommen werden. Oder, dass wir auf bestimmte Sachen verzichten müssen. Wir müssen durch dieses Tal hindurch. Uns bleiben Rückschläge nicht erspart. Hast missioniert, gewirkt. Und für die Katz alles gewesen. Alles umsonst. Alles vergeblich. Und dann kommt der Teufel, siehst, das habe ich sowieso gewusst. Das habe ich doch dir gesagt. Und du glaubst mir nicht. Und du glaubst an, was der liebe Gott sagt. Und so weiter. Aber mir glaubst du nicht. Aber dann solltest du immer wieder festhalten, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Aber das musst du durch. Dann musst du durch. Du musst es durch. Du musst die ganzen biblischen Bücher der Bibel durch. Aber weißt du, die Psalmen, die meisten mögen die Psalmen. Wenn sie Probleme haben oder wenn was ist, dann immer, oh, Psalm 23, Psalm 91, Halleluja, Halleluja. Weißt du, aber dann, wie viele von euch mögen den Hiob? Und ich war einer und sagte, der Hiob gehört nicht in die Bibel rein, bis ich eine Krise hatte. Und Gott erlaubt, dass du das durchmachst und so weiter. Und dann war ich ganz tief unten und dann, plötzlich habe ich irgendwie gesagt, Mensch, das ist so Blödheit. Einfach unten zu bleiben, du musst oben rauf. Und dank's Gott, sag Dank alle Zeit für alles. Und dann habe ich einen Spruch aufgesagt, plötzlich so mir selber gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und zu meinem Entsetzen steht das beim Hiob. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch wunderbar. Und deshalb, wir müssen den Hiob erleben, wir müssen Jeremia erleben, wir müssen Jesaja erleben, wir müssen Hesekiel erleben, wir müssen auch so Habakkuk erleben. Stell dir mal vor, du musst im Misthaufen schlafen, in Kuhscheiße. Das musste der gute Prophet. Und einfach demonstrieren den Israeliten und was der noch alles noch, was die Propheten noch was anderes machen mussten. Die mussten sogar sich selbst vergewaltigen, jemand musste eine Hure heiraten. Sagst, nein, Herr. Aber Gott sagt, ja, du musst was demonstrieren. Weißt du, für vieles, was du durchlebst und durchmachst, ist gar nicht für dich, ist für die anderen. Weil dein Leben ein prophetisches Leben ist. Das geistliche Leben ist ein prophetisches Leben. Jesus war ein Prophet. Nicht nur ein Messias und Erlöser. Und alles, was wir durchmachen, vieles ist gar nicht für dich, sondern für die anderen. Josef, hat er das für sich alles nötig gehabt? Für die anderen. Weißt du, wir möchten alles auf dem Pharaonenthron sitzen oder zu Recht in der Majestät. Aber diese Schule, die ist hart. Rückschläge, Pannen, Spannungen. Uns bleibt nichts erspart. Uns bleiben Niederlagen nicht erspart. Weißt du, mit Sieg kann jeder gut umgehen. Andreas Wecker hat erzählt, als er da irgendwo mal eine Niederlage hatte, kam nach Hause. Wenn er Goldmedaille gewonnen hat, dann war der ganze Bahnhof, da war der Bürgermeister da, da wurde sogar Blaskapelle aufmarschiert und er hat eine Niederlage gehabt. Nicht einmal seine Mutter kam am Bahnhof, ihn dort abzuholen. Und das war der schwärzeste Tag in seinem Leben. Gerade wo du Niederlagen hast, da brauchst du jemand. Wie gehe ich mit Niederlagen um? Wir werden gelehrt, Siege, Halleluja, Krone, Lorbeer, Strauch da und sonst noch was aufzusetzen oder Lorbeerkranz und so weiter. Aber wie gehe ich mit Niederlagen um? Und du brauchst mehr Lektionen mit Niederlagen, wie man umgeht, als mit Siege. Für Siege kann jeder Depp umgehen, aber mit Niederlagen. Wie gehe ich mit Niederlagen um? Und das ist, hier musst du durch. Und Gott hat uns diese Jesus-Schule. Oh, hier musst du durch. 3 Semester, 4 Semester, 5 Semester, 6 Semester. Herr, wie lange muss ich hier noch sitzen bleiben? Jedes Kind macht Kinderkrankheiten durch. Und so jeder Mensch muss diese Kämpfe durchmachen. Wenn er das nicht macht, gute Nacht. Wenn du Kinderkrankheiten als Erwachsener mal durchmachst, dann gnade Gott dir. Ich habe mit 28 Jahren Mumps gekriegt. Dann habe ich gesagt, das ist Kinderkrankheit. Das kriege ich im Griff wie ein Kind. So, und so weiter. Für Kinder ist es kein großes Problem. Aber für einen erwachsenen Menschen einen Mumps zu kriegen, und dann bin ich so früh aufgestanden. Ich wünsche es niemand, nicht mal meinen schlimmsten Feind wünsche ich das. Weißt du, da bin ich die Wände hochgegangen. Und dann nützt alles nichts mehr. Verstehst du, wenn du zu früh aufstehst und Kinderkrankheiten im Alter. Und deshalb auch Glaubenskrankheiten im Alter. Wenn du schon länger Christ bist, Gott gnade dir. Das ist Katastrophe. Deshalb am besten, wenn sich einer bekehrt, gleich die ganzen Kinderkrankheiten durch. Ist das am schönsten. Aber da musst du durch, du diese Kinderkrankheiten, Masern und alles, was so dazu gehört. So. Uns bleibt Ungerechtigkeit nicht erspart. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit. Nichts. Und wir denken manchmal, mir passiert was Besonderes. Also, was ist mit mir los? Und Judas schreibt in seinem Brief, in diesen paar Versen dort, dann schreibt er, denkt nicht, dass euch was Besonderes widerfährt, das haben alle Heiligen erleben müssen. Die sind nicht vorbeigekommen. Alle Heiligen mussten das durchmachen. Ich darf nur eines sagen, gerade wenn so Krisen kommen, und Gott sagt, wenn du durchs Wasser gehst, wenn du durchs Feuer gehst, wenn, das eins oder das andere, was ich jetzt alles vorhin aufgelistet habe oder nicht aufgelistet habe, wenn du da durch bist, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Du bist nicht allein. Gott lässt uns nicht allein in den Prüfungen. Er steht da. Er sagt, jetzt gucke ich zu und ich habe dich gelehrt und du weißt es ganz genau. Jetzt bestehe, beweise, was du kannst. Also Flöße steht es so irgendwo im Hintergrund. 5, 7, 21. Und so weiter, er sagt uns vor. So, Gott steht uns bei, er sagt, ich will dich nicht verlassen. Ich will dich nicht verlassen. Obwohl man in Prüfungen nichts abschreiben kann, aber Gott gibt uns seinen Geist und sein Geist inspiriert uns. Und wir müssen uns nicht sorgen, wenn wir dann in eine Krise hineinkommen, sein Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Und ja, Gewissheit, Überzeugung. Ist okay. Und dann plötzlich schreibt es und dann wundert sich, Mensch, wie habe ich das bloß geschafft? Wie habe ich das bloß gelöst? Mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. In unserem Leben begegnet so vieles, was wir nicht geplant haben. Unvorhergesehene Dinge, Krankheit, Tod gehört auch dazu. Dazu braucht man nicht viel sagen, aber so Katastrophen, Verletzungen. Wie geht man mit Verletzungen um? Jeder, der kämpft, wird verwundet irgendwo und trifft ihn manchmal sehr hart. Wie geht man mit Unvorhergesehenem um und Ungeplanten? Ein Autounfall. Angenommen, du dienst Gott, bist auf einer Missionsreise und hast total Schaden. Was machst du damit? Nur als Beispiel nachdenken. Wenn dein Geist angegriffen wird. Wir werden geprüft von allen Seiten. So damit wir zuletzt mit allen Wassern gewaschen sind. Wenn du durchs Wasser gehst. Mit allen Wassern gewaschen. Dein Vertrauen wird erschüttert. Denn du verlierst die Übersicht, die Kontrolle. Es gleitet dir alles aus den Händen. Das loslassen, das loslassen und das loslassen. Du sagst ja, mein Gott, ich hab ja nichts mehr. Und Gott findet immer noch, was du noch loslassen könntest. Gott erlaubt verschiedene Formen der Prüfung. Im Wort Gottes heißt es, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung. Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Alle Züchtigung. Und das ist so, Züchtigung ist, muss ich's, ja. Züchtigung. Weißt du, Gott will Kultur. Wenn du ein Wildwuchs sein willst, dann kannst du dich entfalten, so wie du willst. Dann bist du nachher so wilder Strauch. Aber weißt du, was Gott will? Kultur. Und da zieht er, da bindet er fest. Und so Spalierobst. Da wirst du angebunden. Nur, ja, Gott will Kultur haben. Alle Züchtigung dünkt uns im ersten Moment nicht Freude, sondern Traurigkeit. Das Passamal. Wenn ich über das Passamal predige oder Gedanken habe oder mal Zeit habe, darüber zu sprechen. Beim Passamal, es geht nicht um das Lammesfleisch. Beim Passamal, da ist es vielmehr, sind die Kräuter, die dazu gehören. Und zwar nicht nur die süßen Raspeln, Kräuterchen und so weiter, sondern die bitteren Kräuter. Zum Passamal gehören, oder zum Passalamm gehören die bitteren Kräuter. Weißt du, wir essen Matzen und so weiter. Aber der Jude, der das Passamal damals gefeiert hat, der hat auch die bitteren Kräuter gegessen. Und die schmecken uns manchmal. Das sollte uns erinnern. Auszug der Kinder Israel aus Ägypten ist nicht nur Halleluja. Das sind bittere Kräuter. Und da müssen wir da durch. Das musst du alles nehmen. Wir haben mal hier in der Kirche drüben so Abendmahl gehabt. Also nicht wir, sondern eine orthodoxe Gemeinde. Und es war interessant, wie die orthodoxe Gemeinde ihr Abendmahl gefeiert hat. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es war eine griechisch-orthodox war das. Und da war ein langer Tisch zuerst einmal. Und da mussten die Leute zum Abendmahl zum Tisch gehen. Und die mussten anfangen, bevor sie das Abendmahl bekommen, hinten vom Bischof, haben sie vorne anfangen müssen mit alle Kräuter durch. Jeder hat so ein Kräuterchen genommen. Weißt du, und die mussten schlucken. Du musst, wenn du Gott nachfolgst, du musst den ganzen Tisch durch, du musst so viel schlucken. Und ich habe ja einiges gesagt. Gott erspart uns nicht. Wir müssen die ganzen bitteren Kräuter. Und dann am Schluss kriegst du das Lammesfleisch. Und nachher zum Runterspülen den Tropfen aus Mazedonien oder wo die das hatten. Den Wein. So, den Kelch. Aber zuerst mal die ganzen bitteren Kräuter. Mir schmeckt's nicht. Ich mag nicht. Willi hat in Frankfurt-Oder eine ganz interessante, schöne Geschichte erzählt. Ich glaube, das war seine Frau, die Mary, von der er sprach. Aber es war nicht eindeutig. Dann kam jemand, also übers Abnehmen. Du sollst den Herrn fragen, was man essen soll, und der Herr wird einem sagen, was man essen sollte und so weiter und dergleichen. Und das hat er gepredigt und auch der Person gesagt, also frag den Herrn, was du essen sollst. 3 Tage ging es gut und dann sagte sie, also das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja, hast du den Herrn gefragt? Ja, ich habe gefragt, aber das, was der Herr gesagt hat, was ich essen sollte, das schmeckt mir nicht.
Kein Wunder, du kannst nicht abnehmen, wenn du sagst, es schmeckt mir nicht. Gott weiß, was für bittere Kräuter nötig sind für unsere Gesundheit. Auch der Hirte führt seine Schafe, der gute Hirte, auf die Weide, wo bestimmte Kräuter wachsen, denn er weiß ganz genau, mein Schäfchen braucht dieses Kraut jetzt, damit es gesund wird. Es braucht nicht nur Klee, das bläht auf. Aber es braucht auch mal so Strohiges, es braucht mal das und so weiter. Also auch manchmal sogar, zum Teil sogar manchmal Pflanzen, die bitter sind. Aber es gibt nichts Neues. Weißt du, und manchmal passiert es, dass wir nichts anderes kriegen. Ich habe mal einen Pastor kennengelernt, der hat ein halbes Jahr nichts anderes als nur eine Bibelstelle gepredigt. Die Leute haben sich schon aufgeregt, haben gesagt, weißt, hat er nicht kein anderes Wort? Und als jemand so fast den Pastor absetzen wollte, die haben gesagt, wir laden einen anderen Pastor jetzt ein zum Predigen, wir setzen den ab. Dann gibt eine Schwester, wo zu Besuch war, dann gibt eine Schwester Weissagung und sagt, meine Kinder, ich habe ein Wort und ich werde so lange das Wort euch bringen, bis ihr begreift. Bist du begreift? Muss vorstellen. Und du wunderst manchmal, weißt du, manchmal sagst du, weißt du, der bringt nichts Neues. Immer höre ich das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche. Ist es vielleicht nötig? Und ich habe eines festgestellt, wenn ich ein Problem habe, ich weiß nicht, wenn du ein Problem hast, wie es dir geht, aber wenn ich ein Problem habe, dann kann ich hingehen, kann ich machen, kann ich Radio einschalten, dann kann ich Fernseher einschalten, dann kann ich Telefon annehmen, dann mit Leuten reden, dann kann ich ein Buch lesen. Immer wieder das gleiche Problem wird angesprochen. Ärgerlich, nicht wahr? Immer wieder kommst du da. Mensch, haben die Leute nichts anderes zum Schreiben? Das ging mir so bei der Taufe, als es um die Taufe ging. Ich habe gesagt, Mensch, überall reden die Leute von der Taufe. Weil es dein Problem war. Und wenn du so etwas erlebst, das ist immer die Lektion, solange bis du kapierst. Und wir müssen die Schule durch, wir müssen diese Grundschule absolvieren und dann geht's weiter in den nächsten Klassen bei den Prüfungen. Wenn wir dann durch sind, dann gibt es Versetzung. Erst wenn wir die Prüfung bestanden haben und uns bewährt haben und der Meister festgestellt hat, ja, der hat was gelernt, der kann's. Jetzt gibt's ins nächste Lager, Trainingslager, nächste Klasse. Alle Züchtigung scheint uns nicht gut zu dünken. Gott mutet uns das Kreuz zu. Das hat er seinem Sohn zugemutet und das mutet dir und mir. Und wir müssen durch das Kreuz durch, um ins Reich Gottes zu kommen. Durch trockene Täler, wir müssen durch dunkle Stellen in unserem Leben, durch Dürre, durch Schlachtfelder, wir müssen durch Enttäuschung, wir müssen durch den Jordan, den Fluss des Todes hindurch, um ins gelobte Land zu kommen. Kein anderer Weg. Alles andere ist zu gefährlich. Und manchmal erlaubt Gott sogar ganz kleine, lächerliche Dinge und testet, bist du bereit, auch das zu tun? Wenn ich was Großes von dir verlangen möchte, aber sich im Jordan taufen zu lassen, 7-mal wie beim Naaman, nee, mach mal nicht, schmeckt mir nicht. Wir müssen durch Schwachheiten durch. Wir müssen Schwachheiten ertragen, mit Schwachheiten uns verlieben, mit Schwachheiten uns anfreunden. Weißt du, Schwachheit ist kein, wo man glänzen kann. Schwachheiten. Paulus sagt, ich rühme mich der Schwachheiten. Und wenn ich schwach bin, bin ich stark. Können wir durch diese Schlucht durch? Dreimal habe ich gefastet. Du hast mir nicht genommen. Lass dir meine Gnade einfach genügen. Das war alles, was er mir gesagt hat. Wir müssen durch Einsamkeit durch, durch Ohnmacht, durch Übermacht, dass jemand dasteht und dominiert. Wir müssen durch Mangel durch. Richtig so in den Mangel genommen. Durch Engpässe, durch Bedrückung. Uns wird nichts erspart. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Egal, wo du hingehst, egal, was du durchmachst, Wasser, Feuer oder was ich hier sagte, Engpässe. Gott sagt zu Josua, so wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein. Können wir das glauben, können wir das annehmen? Ich lasse dich nicht in den Stich. Und weißt du, wenn Gott arbeitet, arbeitet er meistens unsichtbar. Alle großen Kräfte, Gravitationskräfte sind unsichtbar. So wenn Gott arbeitet, merkst du gar nicht. Plötzlich bist du mittendrin. Sein Wirken ist unsichtbar. Er ist ein verborgener Gott. Machen wir morgen weiter darüber. Man riecht ihn nicht, man spürt ihn nicht, man schmeckt ihn nicht, man fühlt ihn nicht einmal. Du merkst, mit mir passiert nur was ganz Komisches. Du bist in einer Geburtsphase. Du bist in einer Entwicklungsphase. Und dann lernst du plötzlich
die Kraft Gottes drin. Und siehst, ja, das greift. Das funktioniert. Das ist da. Gott sagt, ich bin deine Zuflucht, deine Stärke, dein Beistand. Psalm 46, Vers 2. In allen Nöten. Ich bin dein Beistand. Ich bin bei dir, Johannes, oder wie du auch immer heißen magst. Du musst da durch. Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde, wenn es fruchtbar sein will. Willst du fruchtbar sein? Willst du was werden? Willst du Resultate haben? Willst du Erfolg haben? Willst du Segen haben? Willst du in die Ewigkeit eingehen? Muss in die Erde, muss sterben. Die bleibt, dieser Sterbeprozess bleibt dir nicht erspart. Horatius Spafford, ein Amerikaner. Wir kennen dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Habt ihr das? Können wir das nachher vielleicht singen? Wenn es nicht, ist es okay. Macht nichts. Horatius Spafford, es ist eine interessante Geschichte, 1871 hat in Chicago sein Haus abgebrannt bis auf die Fundamente, verliert in einem Unglück seinen einzigen Sohn und als ob das nicht genügen würde von tragischen Unglücken bei der Überfahrt, alle seine vier Töchter kommen um. Und dann, das ist die Provokation, wo Gott uns hineinstellt, Tragödie. Und in dieser Tragödie, als dann seine Familie fast ausgelöscht, außer der Frau, das noch übrig blieb, also wie beim Hiob, alles ausgelöscht war, schrieb er das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Haus abbrennen, Sohn stirbt, der Erbe stirbt, vier Töchter sterben, und dann noch immer singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wie schlimm für Menschen, die keine Zuflucht haben, wenn du so eine Situation durchmachen musst wie dieser Horatius Spafford. Aber wohl dem, der sagen kann, mir ist wohl in dem Herrn. Wir müssen durch Prüfungen durch, um die nächste Klasse zu erreichen. Um ein Lied zu schreiben. Und dieses Lied ist tausenden und tausenden und abertausend Menschen ein Segen geworden. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern. Die nächste Prüfung ist sehr wichtig. Oder die Prüfung ist wichtig für die nächste Beförderung. Für die weitere Entwicklung. Und manche Prüfungen sind gar nicht so leicht. Und meistens, weißt du, mir geht es so. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Jedes Mal, wenn du so in der Prüfung reingegangen bist, hast gelernt, die ganze Nacht nicht schlafen können und gebüffelt und getan. Und dann kommst du in der Prüfung, da war alles halb so schlimm. Ich weiß noch, als ich meinen Kriegsdienst verweigerte, ich bin ja Pazifist. Als ich meinen Kriegsdienst verweigerte, ich habe die Bibel gelesen, du sollst nicht töten und du sollst das nicht und so weiter, warum ich nicht zur Waffe greife und so weiter. Und dann kommt jemand vor mir, war ein Jehovas Zeuge dran und da kam schweißgebadet raus, hat gesagt, da kommt keiner durch. Und ich kam rein und habe gebetet vorher und habe auch mir furchtbar schon vorgestellt, da kam schweißgebadet raus aus der Prozedur. Und ich habe das Schlimmste erwartet. Ich war in keine 10 Minuten war ich fertig. Dann und alles, was ich gelernt habe, konnte ich vergessen oder gedacht habe, was nötig wird. Ich habe sogar mich beraten, was wird man sagen, was sollte man das sagen und so weiter. Dann fragt er, was glauben Sie, warum hat Petrus ein Schwert dabei gehabt? Sie kennen ja diese Geschichte, dass er das dem einen Knecht ans Ohr abgeklopft hat und so weiter. Warum hat er ein Schwert gehabt? Was glaubt ihr, was würdest du sagen? Ich war in meiner Perplexheit und Verzagtheit und sinnlos, also ich wusste wirklich nicht, warum er ein Schwert dabei hatte. Dann habe ich gesagt, damals gab es noch wilde Tiere und da musste sich halt wehren oder war nicht so sicher. In Ordnung. Ich war nach keine 10 Minuten war ich fertig und sofort anerkannt als Kriegsdienstverweigerer. Und ich wollte nur sagen, weißt, manchmal machen wir so Tragödie, man befürchtet das Schlimmste. Und es war halb so schlimm. Dann meine Geschwister in der Gemeinde, wie war's? Das war einfach, das würde ich jederzeit gerne machen. Nochmals machen. War nicht so schlimm. Die nächste Klasse. So. Wir gehen durchs Wasser. Wir gehen durch Probleme. Psalm 66, Vers 12. Wir gehen durchs Wasser. Wir gehen durch Probleme. Aber du bringst mich an einem sicheren Platz. eine sichere Zuflucht. Wir gehen, wir müssen das alles durchmachen, aber du bringst mich, Psalm 66, 12, an einem sicheren Platz. Du bringst mich unter Dach und Fach. Du lässt mich nicht stranden. Du lässt mich nicht zu Schanden werden. Für einen Menschen, der Gott vertraut. Und ich muss noch euch sagen, du musst da durch. Gibt es keine Abkürzung. Ich habe auch so gerne gehabt, es war so gut, ich habe schon überlegt, wie schön wäre es, wenn du die Klasse überspringen könntest. Nein, du musst durch diese Lektionen, du musst das lernen, das ist wichtig. Du kannst nichts überspringen. Du musst es durch und dir bleibt nichts erspart. Es gibt keine Abkürzung. Und alle Abkürzungen, wo wir denken, wir landen in der Sackgasse irgendwo, früher oder später, wo wir glauben. Aber Gott führt uns manchmal durch Umleitungen zum Ziel. Wir müssen durch Nöte, durch Wüste, wir müssen durch die Löwengrube. Daniel, du musst die Bestien zähmen, das Böse zähmen, das Böse bewältigen und überwinden. Wir müssen durch Angriffe, wir müssen durch Spott, durch Demütigung, wir müssen durch Ablehnung und Beleidigung durch. Wir müssen durch den Schmelzofen Gottes, wenn du gehst durchs Feuer, Schmelzofen Gottes. Und manchmal denke ich, ich erzähle noch ein paar kleine Geschichten, das wisst ihr ja auch alles. Als du zum ersten Mal auf der Geisterbahn fuhrst, so beim Jahrmarkt, weißt, da kam die raus und dann hast du Geschreie drin gehört. Also gedacht, da wird einer erwürgt. Da kommst raus, alles halb so schlimm. Aber so ist es. Der Teufel dramatisiert die Situation, aber du musst in deinem Leben so wie durch eine Geisterbahn durch. Normalerweise würde man durchdrehen. Aber was in unserem Leben als Kinder Gottes ist nichts normal. Hast du das schon begriffen, schon gelernt, gemerkt, gecheckt? Gott erlaubt, dass Dinge passieren, die gar nicht passieren dürften. Aber genau das, was du nicht geträumt hast, da stolperst du, da rutscht es aus, da scheiterst, da verlierst die Übersicht. Was nicht passieren dürfte, Gott erlaubt Schwierigkeiten. Und Daniel musste in der Löwengrube kennenlernen, die Macht Gottes, und berührt den Löwen, der tut dir doch nichts. Du musst vorstellen, wieder das Gefühl, Löwenbändiger. Und wir müssen Löwenbändiger werden. Und wir müssen lernen, wie bändige ich die Löwen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie eine Verschlinge. Was es auch immer heißt. Löwenbändiger. Es gibt keine Abkürzung, du musst da durch. Und dann lesen wir, Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, Vers 4. Wir müssen dunkle, trübe Pfade gehen, die bleiben uns nicht erspart, wir müssen durch diese Gasse. Denn nur so bringt der gute Hirte uns ins Winterquartier. Damals die Schafe, heute dich und mich. Du musst in diesen sicheren Pferch. Und Gott geht uns nicht, er führt uns nicht den Hochweg, sondern weiß, wenn Gott uns führt, er führt uns den Talweg. Talwege geht Gott. Und Talwege sind natürlich gefährlich. Da sind auch die Räuber da. Da sind die Bestien da. Da sind die Löwen da. Da sind die Wölfe da. Die dunklen, unsicheren Täler. Aber ich sage dir eines, da ist schon einer durch dieses Tal öfters durchgegangen. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und sobald der Löwe, der Teufel oder der Bär oder der Goliath den Herrn Jesus sieht, ist er ganz still, verkriecht er sich. Und dann brennt die Seinen durch. Du musst dich nur dem Herrn anschließen. Nur dicht dem Herrn auf die Spur sein. Und dann kommst du durch. Weil der Löwe fürchtet, wenn der einmal einen Stärkeren begegnet ist. Der Stärkere hat das Sagen. Und er bestimmt, was hier passiert. Auch in diesem dunklen Tal. Und deshalb, der Herr ist mein Hirte. Der Herr hat den Löwen da so durchgeschüttelt. Das Respekt. Und die Tiere merken sich für den Rest ihres Lebens, wenn du einmal ein Tier durchgeschüttelt hast, am Schopf gepackt hast und so weiter, und ich habe ihm das Schaf entrissen, hat David gesagt, und beim Bär, ich habe ihm das aus dem Maul entrissen. Und wenn der Bär das einmal erlebt hat und dich sieht und dich riecht, nimmt er Abstand. Und der Herr Jesus hat den Sieg errungen, hat die Kontrolle über das Tal. Der Herr ist der Herr des Tales. So, du hast einen guten Hirten, musst nur hinter ihm her. Und Täler gehören zu unserem Leben. Das ist nur noch die Frage, Ansichtssache. Wie sehe ich diese Dinge an? Apostelgeschichte 14, 22, durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes hineingehen. Durch viel Trübsal. Noch ganz schnell ein paar Gedanken, was ich euch weitergeben möchte. Und da heißt es im Psalm 23 noch, dein Stab und Stecken trösten mich. Probier's mal, wenn du einen bösen Hund begegnest, du musst dich nur bücken und einen Stein aufheben. Und er dreht sofort um. Und der Herr hat Stab und Stecken, der ist gut bewaffnet. Dein Stab und Stecken geben mir die Sicherheit. Dein Stab und Stecken bringen mich durch. Wenn der Teufel den Stab Gottes sieht, den Stecken Gottes sieht, flieht er. Also der Herr ist gut bewaffnet. Und so, wenn du durchs Feuer gehst, es wird dir nicht schaden. Und wir müssen schwierige Zeiten durch. Bleibt uns nichts erspart. Noch ein Gedanken ganz schnell. Da wird uns im 1. Samuel gesagt, ich muss nur gucken, die Bibelstelle, wo es steht. Also auf jeden Fall zur Zeit Davids. Ich lese Jesaja 54, Vers 16. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlen im Feuer anbläst und die Waffen macht nach seinem Handwerk. Und ich habe euch auch dem Verderber geschaffen, um zu vernichten. Gott ist der Töpfer, der formt uns. Und Gott sagt, ich habe den Schmied gemacht. Und in der Bibel heißt es, in 1. Samuel heißt es, ich finde nachher noch die Stelle, und wenn ich so bald sie habt, werde ich euch sagen, wo es steht. Gott, da heißt es, und zu der Zeit Davids gab es keinen Schmied in Israel. Die mussten alle zu den Philistern rübergehen. Um Schmied. Und jetzt musst du vorstellen, was so ein Schmied macht. Der bringt das Eisen zum Glühen und dann klopft er, um Schwert zu machen, um die Waffe zu schärfen. Und dann, wenn er es ein bisschen geklopft hat, wieder ins Wasser abkühlen und wieder erhitzen. Das ist der Ofen des Elends, wo wir immer wieder so erhitzt, abgekühlt, angeklopft. Und die Philister waren Profis in Metallverarbeitung. Die Juden hatten das damals nicht. Und die konnten Metallwaffen bearbeiten. Die waren also die Waffenlieferanten damals in dieser Gegend. Und so weiter. Und Stahlbearbeitung. Und Gott will uns zu einer Waffe machen. Und du sollst ein Schwert des Herrn sein, ein Werkzeug des Herrn sein. Und dieses Werkzeug muss hart sein, abgehärtet. Kinder Gottes. Und das, da musst du durch. Und du musst zu diesem Grobschmied. Weißt du, Grobschmiede, die haben so Bratzen. Grobschmiede sind nicht zimperlich. Die nehmen dann Hammer und klopfen. Und du musst zu diesem Schmied hin und dich da beklopfen lassen, damit du eine scharfe Waffe wirst. Und dann immer erhitzen, wieder abkühlen und so weiter. Höhere Temperatur. Und du wirst zu einer Waffe, wie es im Wort Gottes heißt, und eine Waffe, gegen die niemand etwas mehr ausrichten kann. Wenn Gott dich bearbeitet hat, aber wir müssen durch diese Schule durch diese Prozedur durch diese Behandlung, durch dieses Seminar, Gottesseminar. Ja, 1. Samuel 13, 19 heißt es, es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten Schwert und Spieß machen, könnten sich Spieß machen, so weiter. Sie hatten das Monopol. Und die Philister, das sind die Leute draußen, die uns zu Weißglut manchmal bringen, die Nachbarn, die Onkels und die Tanten, die Neffen und Nichten, die Verwandten, die lieben Verwandten, die bringen uns zu Weißglut und dann wieder kommst du in der Gemeinde, am Sonntag wird es wieder abgekühlt. Das ist wieder normal. Und dann kommst du wieder nach Hause am Mittagstisch und dann wirst du wieder zu Weißglut gebracht. Und dann gehst du zu deiner Bibel, wie Tom und Jerry, und guckst, was sagt das Rezeptwort, und dann wirst du noch weich geklopft, und dann hörst du noch eine Predigt aufs Kassette oder CD oder im Internet, als wenn es nicht genug wäre, dann kommst du wieder in die Gemeinde, Halleluja, Gott ist gut, alle Zeit, wirst wieder abgekühlt. Und dann kommst du wieder nach Hause. Nein, da geht's in die Firma, da ist Mobbing. Oder in die Schule. Oder in der U-Bahn oder auf der Straße, wo es auch immer. Ich fahre nicht oft U-Bahn. Aber da sitze ich doch in der U-Bahn und da kommt einer rein und dann sagt er, ich habe AIDS. ich beiß euch. Und du musst sehen, wie die Leute, und er bettelt, und wie die Leute sofort aus der Tasche zücken, keiner will gebissen werden. Raffinierte Tour. So kommt der Feind und so kriegt er uns weich. Und du hast dir geschworen, ich werde nie was geben den Leuten. Aber nein, da kommt er und sagt, ich habe Aids, ich beiß dich. Seid ihr die Philister? Oh. Kannst gleich Abteil wechseln, gehst in den nächsten Abteil, aber da kommt er wieder, der Kerl. Schmiede. 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Geschwister, und das muss, ich muss sagen, weißt du was, ich spreche schon von meinem geistlichen Leben. Ich bin durch Höhen und Tiefen gegangen, aber ich denke manchmal, jetzt hast du es geschafft. Und in dem Moment, wo ich denke, jetzt hast du es geschafft, fängt was Neues an. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Keine menschliche Versuchung. Es gibt göttliche Versuchungen, also Gott, wo Gott zulässt. Es gibt geistliche Versuchungen. Also wir müssen hier durch und es bleibt nichts erspart, Geschwister. Und Gott, in dem Moment, wo du fast sagst, ich sag ab, ich gebe den ganzen Laden auf, ich mach Rückzieher, ich gehe nach Hause. Oder wie jetzt Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Was macht? Plötzlich steht der Heiland da und hat, bevor er noch seine Fische fängt, bringt er da frische Fische gebacken und Brot da geröstet und so weiter und sagt, Petrus, komm, wir wollen jetzt essen. So, verstehst du, weißt du, wir gehen fischen und der Herr fängt ihm beim Fischen ab. Das ist der Herr Jesus, dass die Versuchung so ein Ende bekommt, sagt Mensch. Und dann springt er ins Wasser und sagt, Herr, ich bin nackt, bitte geh um die Ecke, ich muss mich zuerst mal anziehen. Nein, tatsächlich, er wollte fischen gehen. Er wollte mit der Religion und mit Apostolat und Papst und Bischof zu werden, wollte nichts mehr auf dem Hut haben, hat genug gehabt. Aber Gott hat ihn abgeholt, Emmaus-Jünger, abgeholt. Gott holt uns ab. Wir werden von Gott nicht überfordert, dass es so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Oh, jetzt habe ich überlebt, Halleluja. Ich habe es geschafft, dank Gott. Noch Römer 8. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das lesen, Vers 27 und folgende. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denen, die er ausersehen hat, hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, also Kreuz und alles, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat auch gerecht gemacht. Also das ist die verschiedenen Klassen. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat auch verherrlicht. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Und dann die, die Gott lieben, alle Dinge werden zum Besten dienen. Wie kommt man am schnellsten durch die ganzen Prozesse durch? Nicht, indem man aus dem Ofen schnell springt. So heiß, Herr. Nein, lass den Ofen 7-mal heißer werden, umso besser. Je heißer der Ofen ist, umso schneller schmilzen die Fesseln. Denn als die Menschen, die drei Männer aus dem Feuerofen rauskamen, die waren ohne Fessel und kein Geruch des Feuers an ihnen zu riechen. Das Einzige, was in der Prüfung von dir wegfällt, in diesem Test wegfällt, sind die Fesseln, an denen du gebunden bist. Gott bringt uns durch alles durch. Wir erleben wie Paulus Schiffbrüche, Angriffe, Verfolgung, kommen ins Gefängnis wie Petrus und Gott holt durch 4 Wachen durch, raus. Durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Wir müssen durch Trostlosigkeit durch. Mich tröstet niemand. Und du glaubst, dass dich niemand tröstet, arme Seele. Kriegst du plötzlich einen Anruf. Ich muss dir sagen, Jesus liebt dich. Wir müssen durch Leid durch Verdruss, durch Bitternis. Wir müssen durch Niedergeschlagenheit durch. Durch Fruchtlosigkeit. Herr, ich fisch schon die ganze Nacht und noch nichts gefangen. Durch Depression, durch reißende Ströme, durch Orkane, Turbulenzen, Flauten, Kälte, Dürre, Nacht. Durch Prozesse müssen wir hindurch. Das sind alles Prozesse. sind Reinigungsprozesse, sind Heiligungsprozesse, sind Reifungsprozesse. Da muss ich durch. In der Bibel wird einmal, will diese Stelle nicht mehr lesen und gehe auch nicht mehr groß drauf ein. Da heißt es von Moab. Moab ist wie ein Wein, der nicht umgelagert wurde. Also beim Gärung, beim Weinprozess, da musst du Wein mal liegen lassen, da muss ich alles setzen und die Hefe wird dann oben abgeschöpft und so weiter und so weiter. Und das muss ständig umgelagert werden. Der Wein muss dann liegen und der ganze Prozess, auf das gehe ich nicht an. Das ist aber, was ich auch noch sagen wollte. Da müssen wir durch diesen ganzen Reifungsprozess, damit es der gute Wein es gibt. Also die Hefe setzt sich, das wird abgeschöpft unten und dann und alles dieser Satz. So arbeitet Gott. Da setzt sich so vieles bei uns. Es muss sich setzen, es muss sich beruhigen. Und dann liegst du da in dieser Dunkelkammer. Und in dieser Dunkelkammer wird das Bild Gottes in dir entwickelt. In dieser Dunkelkammer. Da werden wir entwickelt. Du musst mit der Hefe abgeschöpft werden. So in jedem Prozess kommst du verändert raus. Halleluja. Kannst du Halleluja sagen? Amen. Gott möge uns segnen. Wir stehen auf. Vielleicht ein Chorus noch, oder nee, Chorus singen wir nachher. Zuerst mal lassen Musik laufen, wir beten und dann bringen unser Opfer nach vorne. Und möchten Gott mit unseren Gaben preisen und einfach ihn anbeten heute. Herr, du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wo wir drin stecken. Und Herr, vielleicht ist jetzt der ein oder andere in einem Prozess drin, in eine, ja, vielleicht beim Schmied und es ist so hart. Oh Gott, diese Schläge, die man erlebt, aber diese Schläge sind nicht wichtig, um uns scharf zu machen, um uns fest und stabil zu machen. Herr, und dann diese Kanten abzuschleifen, abzufeilen, abzubrechen, damit andere nicht mehr verletzt werden, unnötig verletzt werden, damit wir uns selbst nicht verletzen mehr. Herr, bei diesem Schmied, und das sind alles die Philister, diese bösen Buben, die an uns so rumhämmern, Menschen, die eigentlich Feinde des Volkes Gottes sind, die uns so zu Weißglut bringen. Herr, wenn ich durchs Wasser gehe oder durchs Feuer gehe, du bist überall bei uns. Und ich weiß, dass du uns in deiner Hand hältst und uns nicht aus deiner Hand reißen lässt. Ich danke dir für die Worte, die du zu meinem Herzen gesprochen hast. Du hast mich ermutigt und uns kann niemand schaden. Uns kann niemand von Gott wegbringen, außer wir selber, dass wir weglaufen. Aber Herr, und ich sehe bei diesen Männern im Feuerofen, als sie durchgegangen sind, als sie nicht schwach wurden, als sie ihre Knie nicht vor dem Gott Marduk beugten, als sie beständig waren, als sie standfest waren und aus dem Ofen rauskamen und im Ofen Gott lobten und priesen, als sie aus dem Ofen rauskamen, waren sie gemachte Leute, waren sie Prinzen, Könige, waren sie Herren und haben deinen Ruhm gemehrt und der König ließ überall schreiben, groß ist der Gott, Sadras, Mesas und Abednego. Herr, ich danke dir, dass durch unsere Bewährung Menschen dich rühmen, Menschen dich preisen, Menschen dich anbeten, Menschen zum Glauben an dich kommen durch unsere Beständigkeit. Und schenk diesem Volk in unserer Gemeinde hier, Herr, schenk uns einen beständigen Geist, einen besonnenen Geist, einen Geist der Kühnheit, einen Geist der Unerschrockenheit, einen Geist der Stabilität. Was es auch immer heißen mag in unserem Leben. Vater, ich segne die Gemeinde jetzt ganz besonders. Auch jetzt, wenn wir das Opfer aufnehmen, Gott möge uns segnen. Halleluja. Vater, wir bringen die Gaben zu deiner Ehre und wir preisen dich, dass wir dir geben dürfen. Auch da werden wir getestet, wie viel und was kann ich und was darf ich Gott geben? Was sollte ich Gott geben? Und in der Bibel heißt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und von allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Liebst du ihn? Gott weiß es. Und Gott teste dich jetzt. Und dass wir jetzt Opfer aufnehmen, ist auch ein Test für uns. Lieb ich den Herrn? Ist er Nummer eins in meinem Leben? Steht er an erster Stelle in meinem Leben? Herr, und du testest uns. Wo sind unsere Prioritäten? Wo sind unsere Schwerpunkte? An wen wenden wir uns, wenn wir in Not sind? An wen halten wir uns? Oh Gott, du bist unsere Zuflucht. Du bist unser Hirte. Du bist unsere Burg. Du bist unser Helfer. Ich danke dir dafür. Amen.